Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
May the 4th be with you. Am heutigen 4. Mai 2025, dem Star Wars Tag, beehrt uns Disney nun schon zum dritten Mal mit einer Animations-Spin-Off-Miniserie zu zwei altbekannten Charakteren, die sich aus der Feder von Dave Filoni, entwickelt wurden. Bei Tales of the Jedi im Jahr 2022 gab es einmal drei Folgen zu Ahsoka Tano und Count Dooku und letztes Jahr wurde uns bei Tales of the Empire einmal drei Folgen über Morgan Elsbeth und einmal drei Folgen über Barriss Offee, die zur dunklen Seite gefallen war in The Clone Wars und dann irgendwie versucht hat, wieder sich aus diesem Schlamassel rauszuwinden. Das wurde uns letztes Jahr beschert und nun erreicht uns Tales of the Underworld. Dem wollen wir uns heute mal so ein wenig widmen, vergleichen, wie sich das ganz gut ins, oder ob es sich überhaupt ganz gut ins bisherige Seriengefüge der Dave Filoni Animationsserien einfügt. Und das bin einmal ich, der Valentin, der das heute bespricht. Und ich habe mir Unterstützung geholt, und zwar von der lieben Britt-Marie. Hallo.
Hallo.
Du hast ja vor dann inzwischen schon 3 Jahren Tales of the Jedi mit dem lieben Dom zusammen besprochen. Magst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz so dein Overall-Fazit zu verraten?
Es hat mir overall gut gefallen damals und gefällt mir auch immer noch heute. Ja, das war so, denke ich, kurz zusammengefasst.
Schön. Und dann gab es vor einem Jahr ja Tales of the Empire, wie ich es gerade schon ganz kurz mal beschrieben habe. Da vielleicht mal mein Eindruck, weil damals gab es ja auch gar keinen Cast dazu. Gut, ich war da auch noch nicht Teil des Telestammtisches, sonst hätte ich vielleicht darauf gedrungen, aber dieses Spin-off fand ich so okay. Also ich fand Morgan Elsbeth in The Mandalorian wurde sie ja eingeführt in dieser Ahsoka-Folge und dann war sie ja die Hauptantagonistin neben Großadmiral Thrawn und Baylan Skoll und noch seiner Schülerin in der Ahsoka-Serie. Ja, es stellte sich raus, sie war eine Nachtschwester von Datomir und hat dann irgendwie mal so mit Thrawn Kontakt aufgenommen. Ich fand das so okay und auch die Barriss Offee-Folgen, die ja wirklich in The Clone Wars ein echt spannender Charakter war, haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Nun weiß ich gar nicht, ob du dieses Spin-Off überhaupt gesehen haben solltest.
Doch, habe ich alles geschaut. Ich mag tatsächlich
sehr gut.
Star Wars Animationen ganz generell sehr, sehr gerne. Tatsächlich sage ich immer wieder, und da streite ich mich auch gerne mit jedem, finde ich ja, dass Visions vielleicht von allen neuen Star Wars Sachen, die dann gekommen sind, das Beste ist.
Das war so, gewagte These. Gewagte These. Das
ja,
ist tatsächlich
und,
noch so.
Und deswegen mag ich Animationen.
Kleiner, weißer Fleck bei mir auf der Landkarte insofern, als dass ich die erste Staffel gesehen habe, allerdings tatsächlich noch nicht die zweite. Jetzt vor kurzem wurde ja noch viel mehr von Star Wars Visions angekündigt, da wird uns dann noch eine dritte Staffel erwarten und sogar noch ein eigenes Spin-Off zu Star Wars Visions, das sich dann um The Ninth Jedi drehen soll. Nun sind wir aber erstmal hier und wollen uns mit jeweils drei Folgen zu zwei, wie ich schon sagte, altbekannten Charakteren aus The Clone Wars. Derer wollen wir uns heute mal annehmen. Das wären da einmal Asajj Ventress und Cad Bane. Und nun weiß ich aus deinem Cast mit Dom, dass du nicht alles von The Clone Wars gesehen hast. Nicht jede einzelne Folge, nicht jeden einzelnen Arc. Aber bitte verrate mir doch, dass du Asajj Ventress und Cad Bane vorher schon mal gesehen hattest irgendwo.
Ja, schon. Also es ist tatsächlich immer noch so, dass ich Clone Wars nicht komplett gesehen habe. Ich komme einfach über diese erste Staffel nicht hinweg. Die ist so...
Das kann ich verstehen.
Tut mir leid. betrüge und mein innerer Monk lässt es nicht zu, dass ich dann gleich weiterhüpfe. Nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich zur Vorbereitung auch, aber auch, weil ich neugierig war auf die eine oder andere Storyline, dann tatsächlich mir auch manchmal Story-Arcs angeguckt. Das heißt, hier mal 5 Folgen, da mal 7 Folgen und so weiter. Das mache ich normalerweise nicht, aber das brauchte ich teilweise auch zur Vorbereitung auf andere Sachen, die dann gekommen sind. Das heißt, beide sagten mir was, wobei ich dazu sagen muss, dass klar, um Cad Bane kommt man sowieso nicht herum. Den gibt's ja auch in vielen anderen Star Wars Geschichten, also jetzt nicht nur in dieser. Das heißt, der war mir auf jeden Fall ein Begriff. Mit Ventress war es tatsächlich so, dass ich sie zwar kannte, aber eigentlich fast gar nichts wusste. Und das war dann so ein bisschen neu für mich. Da habe ich dann im Zuge, ja, das war, also den Story Arc habe ich nicht gesehen. Ich meine, ich wusste, wo ich sie einzuordnen habe und quasi zu welchem Sith Lord gehört sie so, zu welchem dunklen Lord und so. Also das war mir schon alles klar, aber sonst habe ich da wenig mitbekriegt vorher. Und da habe ich im Zuge jetzt dieser Aufnahme natürlich mich ein bisschen schlau gelesen vorher und damit ich ein bisschen Background hatte. Ja.
Das aber, ist wirklich sehr interessant.
Aber?
Denn, ja.
Ich wollte nur sagen, ich habe mir dann aber auch gedacht, ich hatte ein bisschen schlechtes Gewissen, eigentlich müssen diese Geschichten auch funktionieren für Fans von Star Wars, die eben kein Vorwissen haben. Und da habe ich gedacht, dann passt das doch super, dann haben wir dich mit allem Vorwissen und mich mit eigentlich genug Vorwissen, aber eben
da
ist vielleicht nicht über diese eine Figur.
Große Erwartungen an mich. Wer weiß denn,
ja,
ob ich überhaupt ob ich weiß, was ein Lichtschwert ist? Nein, ich habe ja auch schon in dem Cast zu Skeleton Crew meinen Senf dazugegeben und im Cast zum Re-Release von Star Wars Episode 3 bin ich auch mal ganz kurz zu hören. Also ich habe schon ein bisschen Ahnung, habe ich doch auch schon. Und
hast du
das
den Clone Wars gesehen?
Ja, habe ich.
Okay,
auch tatsächlich komplett. Aber ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht, die erste, wenn nicht sogar noch die zweite, wenn nicht womöglich sogar noch die dritte. Also ja, da kommen schon einige Folgen zusammen, die langweilig sind. Ach, da gab es ja auch noch den Kinofilm, der wirklich nichts viel Spannendes zu erzählen hat, wo es sich um die Entführung von Jabba the Hutt's Sohn dreht. Und der ist wirklich nicht gut gealtert, auch optisch nicht. Also ja, die ersten Clone Wars Staffeln, Folgen sind nicht sonderlich fesselnd leider tatsächlich, aber dann wird es ja doch eine wirklich bemerkenswerte und tiefergehende Serie, auch nicht nur was das Star Wars Universum angeht, sondern auch was Charaktere angeht. Und das ist da jetzt nun eine schöne Überleitung, um zum Charakter Ventress überzugehen, denn in den ersten Staffeln ist sie ja wirklich nur, wie du es gerade angerissen hattest, nicht viel mehr als die geheime, ja, so leicht geheime Schülerin von Count Dooku. Ich glaube, Darth Sidious wusste schon, dass Count Dooku dann noch jemanden hat und dass sie auch mit der Macht umgehen kann. Aber so, das war, im Grunde genommen war das ihre Rolle so, ne? 2 rote Lichtschwerter, sieht cool aus. Sie basiert ja tatsächlich auch auf einem verworfenen Konzept für Count Dooku für Episode 2. Da wurde so einiges skizziert und George Lucas gezeigt, aber der wollte von so einer weiblichen Figur mit 2 Lichtschwertern dann doch nichts wissen und hat sich dann nach einer Figur umgeschaut, die halt so mehr nach Christopher Lee, wie Christopher Lee halt wirkt. Und das fand ich dann auch eine schöne Entscheidung. Jedenfalls, das ist im Grunde genommen die Figur in den ersten Staffeln. Die geheime Schülerin Attentäterin von Count Dooku, die sich immer mal wieder gerne mit Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano anlegt. Und dann finden wir ja nach und nach heraus, okay, sie kommen von einem sehr bemerkenswerten, von einem gewissen Kult sehr stark beherrschten und geprägten Planeten, nämlich Dathomir. Dort sind die Nachtschwestern heimisch, derer sie zugehört. Und im weiteren Verlauf von Clone Wars verrät Count Dooku sie dann, will sie töten, das misslingt ihm. Und Darth Sidious befeuert ihn dann noch darin, diese ganze Familie von Ventress auszulöschen, schickt dann General Grievous dorthin. Und diese ganzen Frauen sollen dort dann, ja, dem Erdboden gleichgemacht werden, weil sie nun mal eine machtsensitive Bedrohung für Darth Sidious und seine Pläne darstellen. Aber Ventress überlebt. Und dann wird sie zur Kopfgeldjägerin erstmal eine Weile lang und verfolgt so mehr oder weniger nur ihre eigenen Zwecke, bis sie dann, ja, und da muss man sagen, The Clone Wars wurde ja erstmal dann nie zu Ende geführt, sondern dann, ich weiß tatsächlich jetzt gerade gar nicht ad hoc die genauen Hintergründe, warum es nicht zu Ende geführt wurde. Ich glaube, ihnen ging irgendwann das Geld aus und das hat sich irgendwie nicht rentiert. Weißt du da irgendwie mehr? Wahrscheinlich jetzt auch ad hoc so nicht, oder?
Nee, ich glaube, also ich glaube, sie hatten im Verhältnis zu dem, was es gekostet hat, zu wenig Zuschauer. Aber ja.
Dann haben sich aber Dave Filoni und all seine Leute und auch Disney dann, die ja dann Star Wars 2014, 15 übernommen haben, gedacht, ja, es wäre ja auch schon irgendwie ein bisschen blöd, diese ganzen schon bereits konzipierten, geschriebenen Storylines jetzt komplett über den Haufen zu werfen. Dann versuchen wir es mal irgendwie noch an die Fans zu bringen. Und bei Ventress geschah das in Form von einem Roman, nämlich Dark Disciple, auf Deutsch Schülerin der dunklen Seite, den ich tatsächlich auch mal vor Jahren dann gelesen habe. Und bei mir ist das mit Star Wars Roman, es ist aber nicht der einzige Star Wars Roman, den ich gelesen habe, aber das ist bei mir mit Star Wars Roman so ein bisschen so eine Sache, weil ich da relativ häufig das Problem habe, dass ich mir das visuell, was dort beschrieben wird, nur ganz, ganz wahnsinnig schlecht in meinem eigenen Kopf so vorstellen kann. Na, also ich glaube, das kannst du vielleicht auch so dann nachvollziehen, weil Star Wars ist ja so ein visuelles Erlebnis auch. Hauptsächlich, würde ich mal sagen. Und dann so dir selber vorzustellen, ja, wie sieht denn jetzt dieses Raumschiff aus und dieser Alien und wie funktioniert dieser Raumschlag da jetzt im Einzelnen? Wer schießt da und was? Das ist teilweise echt ein bisschen verwirrend und anstrengend. Dark Disciple bzw. Schülerin der dunklen Seite ist zum Glück nicht so gewesen, sondern war halt tatsächlich ein sehr charaktergetriebenes Buch. Daran erinnere ich mich noch gut, dass sich halt Ventress und dann ihrer dann entstehenden Beziehung zu dem Jedi Quinlan Voss annimmt. Sagt dir der Name Quinlan Voss denn was? Dieser Name begegnet uns ja auch in Tales of the Underworld hier ein paar Mal.
Ja, aber auch da war es so ein bisschen wie mit Ventress. Also alles, was sich so um die Story um Ventress dreht, habe ich immer nur so vage wahrgenommen. Aber ja, das sagt mir was. Und auch, also wie gesagt, ich habe mich dann ja schlau gelesen. Da dachte ich, ach stimmt, wunderbar. Richtig, da war ja was. Ja.
Ja, es ist ja tatsächlich auch so, dass Quinlan Voss in The Clone Wars gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube, in ein paar Folgen taucht er auf. Und im weiteren, erweiterten Universum spielt er dann nochmal eine größere Rolle. Er ist halt im Grunde genommen ein Jedi, der zu unkonventionellen Methoden greift, der so eine gewisse, der eine sehr ungewöhnliche, einzigartige Machtfähigkeit hat. Die Psychometrie, die es ihm erlaubt, wenn er Gegenstände anfasst, deren Geschichte, deren kürzlich vergangenen Ereignisse wahrzunehmen durch die Macht. Also dann hat er Visionen davon, wie irgendwer mal mit einem Lichtschwert gekämpft hat, was er da jetzt in die Hand nimmt zum Beispiel. Mhm. Und in dem Buch entwickelt er dann halt eine Liebesbeziehung zu Ventress, während die beiden dann, ja, Ventress hat sich dann ja schon von Dooku längst abgewandt, während die beiden dann halt einen Attentatsversuch auf Count Dooku unternehmen wollen. Wie wir aus Episode 3 wissen, misslingt das natürlich, denn da muss ja Count Dookus Kopf dann noch rollen durch Anakins und sein eigenes Count Dookus Lichtschwert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Asajj Ventress stirbt dann ja auch leider in dem Buch, könnte man. Also wie, leider ist jetzt relativ, aber ja, doch. Spoiler für dieses schon ein paar Jahre alte Buch. Asajj Ventress stirbt in dem Buch und sollte dann so gesehen, weil das Buch ja auf alten The Clone Wars Folgen basiert, auch in The Clone Wars eigentlich sterben. Das war von Dave Filoni so konzipiert worden ursprünglich. Jetzt haben wir vor einiger Zeit seine nächste Animationsserie erhalten, The Bad Batch, die dritte Staffel von The Bad Batch, wo wir dann auf einmal Asajj Ventress wiedergesehen haben, die dort Omega und ihren Klonfreunden hilft.
Genau, also da zum Beispiel kannte ich sie auch her. Ja, aber es war wirklich ja nur kurz. Also genau, verhältnismäßig.
Da kam dann, ich finde, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon so zurecht die Frage auf, okay, erstens, wieso ist sie wieder da und wie und was sollte das jetzt genau im Sinne von der Story-Logik? Musste man jetzt einen bereits toten, eigentlich toten Charakter wieder ins Reich der Lebenden holen, um sie hier irgendwie in die Story mit einzuflechten? Lucasfilm hat gesagt, ja, wir wissen natürlich noch von diesem Buch und wollen das auch dann noch in Zukunft erklären, wie sich das alles in dem Verhältnis abspielen konnte. Und damit, mit diesem Wissen ausgerüstet, würde ich sagen, können wir dann auch endlich mal wirklich in diese Spin-off-Serie, Miniserie einsteigen. Und wir beginnen auf dem Planeten Dathomir, wo dann, wie in dem Buch Dark Disciple, Quinlan Voss und Obi-Wan Kenobi Ventress Leiche ja nicht zu Grabe tragen, aber in ein nasses Grab tragen, könnte man sagen. Also wird dort in diese Hexenbrühe gelegt. Und kurze Zeit später hört sie Stimmen, nimmt Visionen wahr von ihren toten Nachtschwestern und Mutter Talsin da, die ihr dann anbieten, wieder ins Leben zurückzukehren. Und sie entscheidet sich dafür, mit dem, so habe ich es verstanden, mit dem Deal, dass sie nun nicht mehr wirklich sich verlieben, noch ihre alte Liebe lieben kann. Wie hast du das verstanden? Weil das war schon dann so ein Punkt, wo ich direkt ein bisschen aufgehorcht habe und habe, okay, das dürfte ja jetzt ein Einschnitt sein, der sie charakterlich dann schon stark verändern könnte, dieser Deal. Okay, ich darf wieder leben, aber nicht so, wie ich es mal war. Wie fandest du das?
Ja, das fand ich, also das habe ich genauso verstanden wie du auch. Also sie oder vielleicht kann sie noch lieben, aber zumindest ihre alte Liebe ja eben nicht mehr. Ich fand das als Einstieg, so als kalten Einstieg für uns eigentlich super, weil es nicht groß viel Erklärung erforderte und man trotzdem komplett verstanden hat, worum es geht. Das heißt, das funktioniert auch für jemanden, der dann keine Ahnung hat, wer Ventress eigentlich ist. Denn durch den Kommentar von Obi-Wan Quinlan. Hat man dann auch sofort verstanden, genau, hat man sofort verstanden, okay, das waren also wohl, die waren wohl ein Paar. Er hat ja auch gesagt, dass sie das also nie wollte und hat dann also immer zurückkehren wollte, hat dann lief dann auch so ein Tränchen und so. Und es war ganz klar, worum
das
es hier geht.
Süß, ja.
Ja, und es war herzzerreißend eigentlich. Also ich habe dann auch gedacht, wow, das sieht aus wie das Ende von so einer ganz epischen Liebesgeschichte. Also das war super. Und und deswegen war es natürlich umso tragischer, dass der Preis für ihr erneutes Leben ja der Verlust zumindest dieser Liebe ist. Ich hatte auch gedacht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingegangen wird, wurde es ja dann nicht wirklich. Aber genau. Und da fand ich übrigens auch sehr spannend, dass ja der Titel, also Geschichten der Unterwelt, hatte ich ursprünglich ja interpretiert als Unterwelt im Sinne von krimineller, also Criminal Underbelly, weißt du, also kriminelle Unterwelt.
Ja.
Und dann kam ja aber diese erste Szene und dann dachte ich so, oh, Moment mal, ist damit vielleicht, also als Unterwelt eigentlich ja doch im Sinne von, ich weiß nicht,
Totenreich.
Hölle oder Totenreich oder genau und gedacht und ja, das fand ich dann ganz spannend.
Raffinierter Gedanke, der ist mir so in der Form dann tatsächlich erstmal nicht gekommen. Ich muss sagen, ich fand diese Szene auch visuell wirklich richtig schön anzusehen. Also Dathomir ist ja an sich auch in The Clone Wars schon ein recht einzigartiger, beeindruckender Planet. Die ganze Landschaft, Vegetation ist alles so in so einem ekligen, tiefrot gehalten, sumpfig und gefährlich und da fühlt man sich halt einfach nicht wohl. Und dann diese Hexenhöhlen in so einem grellen Grün und der Nebel wabert da so und dann fand ich das auch ziemlich atmosphärisch einfach. Das fand ich schon mal einen wirklich schönen Einstieg. Dann geht es mit Ventress verhältnismäßig langsam erstmal weiter, würde ich sagen, nachdem sie sich dann dazu entschieden hat, ja, ich möchte wieder ins Reich der Lebenden zurück. Dann ist sie da auf einem relativ kargen Planeten als Türsteherin, Rausschmeißerin tätig bei einer Art, ja, Ticketverkäuferin oder halt, ja, bessere Berufsbezeichnung fällt mir da jetzt wirklich nicht so ein. Also jemand, der halt dafür zuständig ist, dass die Leute von dem Planeten wegreisen können. Und dann begegnet ihr relativ schnell ein junger Jedi, der die Order 66 überlebt hat. Mal wieder, könnte man sagen. Es ist ja jetzt nun im voranschreitenden Verlauf von Star Wars, von unter Disney auf jeden Fall, aber das gab es auch schon früher, dass halt schon einige Jedi die Order 66 überlebt haben. Jetzt haben wir hier nun einen weiteren, da wird es bestimmt auch irgendwelche guten Gründe für gegeben haben, wie jetzt so ein Junge, lass ihn 13 oder so sein, jetzt die Order 66 überleben konnte. Naja, Und er will erst versuchen, die Macht einzusetzen, um da geschmeidig vom Planeten runterzukommen. Das misslingt aber und Ventress hilft ihm dann so ein bisschen aus. Wo man dann auch schon relativ schnell, finde ich, ihren Charakter zum jetzigen Zeitpunkt gut zusammenfassen kann eigentlich. Das ist dann so ein Punkt, der den werde ich gleich mal, denke ich, noch ein bisschen kritisch herausheben, dass dieser Moment mir eigentlich schon relativ gereicht hat, um Ventress in diesem jetzigen Zustand zu charakterisieren, dass sie, harte Schale, weicher Kern, so kann man es, glaube ich, relativ schnell zusammenfassen. Sie will nichts mehr mit der dunklen Seite zu tun haben, aber mit den Jedi auch nicht so recht. Hat dich das überrascht? Hast du eigentlich den Trailer gesehen für diese Serie und hat dich das dann noch überrascht oder hat das was mit dir gemacht, dass da ein junger Jedi dann noch mit ins Spiel kam?
Ich hatte den Trailer gesehen, aber war dann schon wieder so lange her, dass das im Grunde jetzt überraschend war für mich. Nichtsdestotrotz war meine Reaktion ein bisschen ähnlich. Ich dachte, okay, noch ein Jedi. Beziehungsweise er ist ja eigentlich gar kein fertiger Jedi in dem Sinne, was man ja dann direkt merkt, weil er ja gar nicht in der Lage ist, zumindest in dieser einen Situation eben die Macht ordentlich anzuwenden. Ich war mir ganz kurz nicht sicher, ob vielleicht die Lösung des Ganzen sein könnte, dass einfach das Gegenüber, also diese Ticketverkäuferin, einfach vielleicht eine dieser Alien-Spezies ist, wo die Macht nicht wirkt. Das hatte ich nämlich erst gedacht. Und dass dann aber tatsächlich Ventress geholfen hat, das hat schon sehr deutlich auch gleich gezeigt, okay, also vielleicht ist sie doch nicht ganz so böse, wie man meinen könnte. Ja, es ist ein bisschen klar, ich sag mal faules Writing, auf der anderen Seite irgendwas muss ja jetzt kommen und so ein halbfertiger Jedi ist okay, kann ich mit leben.
Ja, und was für Feinden müssen sich überlebende Jedi im Imperium oder zur Zeit des Imperiums gerne mal widersetzen? Ja, das sind die Inquisitoren, ebenfalls überlebende Jedi, die sich halt auf die dunkle Seite, auf die Seite des Imperiums geschlagen haben, von denen wir schon so einige gesehen haben. In Star Wars Rebels traten sie das erste Mal auf. Dann gab es auch noch diverse Auftritte in Comics, in dem Videospiel Fallen Order. Also die sind eigentlich schon recht fest etabliert im jetzigen aktuellen Star Wars Kanon. Waren da ja nie so die allergrößte, allerbeeindruckendste, erschreckendste Bedrohung für unsere Helden. Dieser jetzt, dessen Geschlecht ist auch nicht so wirklich bekannt, oder? Ich glaube, eher männlich, ne? Würde ich mal sagen.
Ich habe jetzt männlich gelesen.
Name und oder Titel erfahren wir nicht. Aber wir sehen, okay, der hat doch schon ein bisschen mehr auf Lager als so die meisten anderen, die wir bisher gesehen haben in den Serien. Er siegt Ventress und hätte sie dann womöglich doch, ich denke schon, dass er sie dann auch relativ schnell einfach hätte töten können. Wäre da nicht der junge Jedi, ich glaube, sein Name war Laiko, hätte der ihr dann nicht wahrscheinlich das Leben gerettet und hätte er nicht den Inquisitor mit zwei Lichtschwertern von hinten durchbohrt.
Mhm.
Ja, das Lichtschwert-Duell fand ich echt ganz cool. Da waren auch mal so ein paar Moves dabei, die man jetzt nicht so oft gesehen hat, würde ich sagen, so ein paar Tritte. Das ist ja ein bisschen vielleicht dann überraschend, da wir kämpfen die ganze Zeit hier mit Schwertern, aber dann treten wir uns auch mal so wie kleine Mädchen auf dem Schulhof. Das Duell fand ich eigentlich ganz schön, kurz, knackig. Da war ich eigentlich völlig fein mit so.
Ja, ging mir genauso. Fand ich auch okay. Ich war überrascht, dass tatsächlich sie doch ein bisschen eingerostet, also andersrum, ich war überrascht, dass sie nicht klar deutlich besser war. Aber damit hatte ich gerechnet. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht auch ganz gut, dass sie es so zeigen, weil das einem klar macht, dass sie vielleicht ein bisschen eingerostet ist. Also sie hat ja jetzt wirklich low-key sich da mehr oder weniger versteckt und wirklich eine ruhige Kugel geschoben oben. Wer weiß, wann die das letzte Mal gekämpft hat, weißt du? Also deswegen, ja.
Genau. Und die zweite der Ventress-Folgen widmet sich dann dem, ja, also in Ventress-Motivation könnte man meinen, steht es dann darin, Kontakt zu Quinlan Voss und seiner neu gegründeten, vor kurzem erst gegründeten Bewegung, sich dem Pfad irgendwie anzunähern, weil Laiko soll ja auch in Sicherheit gebracht werden. Den Pfad, den haben wir schon in Obi-Wan Kenobi mal kurz kennengelernt, da ist Obi-Wan Kenobi auf diese Bewegung gestoßen. Und um jetzt zum Pfad zu gelangen, bedient sie sich zwei alten Kollegen aus ihren Kopfgeldjägertagen, Lads Razzy und der Droide Highsinger. Die sagen ihr dann, ja, wir können dir gerne helfen, wir können dich gerne irgendwie zum Pfad bringen, aber dafür musst du uns helfen. Und ich finde, an diese Szene, wo sie dann sagt, ja, also wir können dir gerne helfen, aber du musst uns helfen, ich finde, das ist eine sehr, sehr bezeichnende Szene für Dave Filonis Schreibe tatsächlich, wie sie sich immer wieder mal zeigt. In The Mandalorian war das eigentlich dann ja fast schon gang und gäbe. The Mandalorian möchte Grogu irgendwo hinbringen oder halt ne, in Sicherheit bringen. Ja, wir helfen dir gerne, ich helfe dir gerne, aber dafür musst du was für mich machen. Das ist so videospielmäßiger Ablauf irgendwie, ne? Und der zeigt sich hier dann schon wieder. Den habe ich hier, dann, der ist mir hier schon wieder mal so ins Auge gesprungen. Ging's dir da ähnlich?
Naja, ich habe ehrlich gesagt mir da gar nicht so Gedanken drum gemacht. Da ich das ja schon öfter mal gesehen habe, war das ein altbekannter Trope. Ja, aber das hat mich nicht gestört. Also das ist so ein bisschen, entweder geht sowas einem auf den Keks oder fällt einem auf, so wie bei dir. Oder aber, das war bei mir der Fall,
mit der Zeit.
So ein bisschen wie... Ja, es ist so ein bisschen wie Heimkommen oder wie so eine alte Jacke oder irgendwie. Weißt du, also das ist erwartet, das ist bekannt und das war dann irgendwie auch familiär und dann war das okay. Also in dem Fall ist es mir nicht negativ aufgefallen.
Mir wäre es, glaube ich, auch nicht so, oder was heißt so sehr, es war jetzt auch nicht so, dass ich da heulend vom Fernseher saß, aber mir wäre es, glaube ich, nicht so negativ dann aufgefallen, wäre da nicht eben dieses Ende gewesen, also sie begeben sich da zu so einer Sternzerstörer-Fabrikanlage und sollen da irgend so ein Teil stehen. Das ist jetzt auch nicht weiter relevant. Irgend so ein Schildrelay hieß das, glaube ich. Und dann ist es mir insofern negativ aufgefallen, als dass Ventress dann zum Schluss mit Laiko dieses Teil nicht mehr organisiert gekriegt und dann zu ihrer alten Kollegin und dem Druiden sagt, so, jetzt wollen wir aber endlich mal wissen, wo hier der Pfad ist. Sagt uns das, ansonsten deutet sie an, dass sie töten oder verletzen wird. Und da denke ich mir so, ja, inwiefern sieht denn jetzt dein Charakter aus? Neigst du jetzt doch mehr dazu, die friedfertige Variante zu nehmen und den Leuten zu helfen? Oder die Leute mit Gewalt zu bedrohen, damit sie dir helfen? Ja, die beiden haben sich dann ja auch Laiko geschnappt und wollten mit ihm verschwinden. Aber irgendwie hat mich das nicht so ganz überzeugt. Ich dachte mir da so, ja, das hättest du doch vielleicht von Anfang an schon machen können und sie bedrohen können. Oder du bleibst jetzt einfach weiter konsequent und versuchst irgendwie dem noch zu helfen, damit sie dir helfen. Also das war für mich irgendwie widersprüchlich so ein bisschen.
Tatsächlich war das was mir ganz gut gefallen hat, denn das hat für mich so ein bisschen die Figur undurchsichtiger gemacht. Also nicht klar gut oder nicht klar böse. Ich finde es insofern eigentlich auch, also mir ging es ähnlich, dass ich dachte, okay, jetzt sind wir wieder auf so einer Extra-Mission, also sozusagen, wir haben ein kleines Sidequest. Aber tatsächlich war es dann so, dass ich das so interpretiert habe, dass wir also hier eine Figur haben, die eigentlich, ich sag mal, gut sein will, in Anführungszeichen, aber wenn es dann hart auf hart kommt und wirklich kein Ausweg mehr ist, dann fällt sie halt in altbekannte Muster zurück. Und das, finde ich, ist doch eigentlich was sehr realistisch ist, dass man eben versucht, Dinge anders zu lösen, als man das eigentlich gewohnt ist von immer schon. Aber wenn es dann nicht so klappt, dann fällt man halt vielleicht auch unbewusst einfach in die alten Muster zurück. Und das ist bei ihr halt eben Drohung und potenziell dann halt auch Mord. Und dass sie dann quasi nur bei der Drohung bleibt, das ist dann schon quasi der
sanfteste
in die richtige Richtung. Genau, aber das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, Mensch, das finde ich super, weil das verstehe ich, ja, und das geht uns ja allen so, dass wir dann oft auch in alte Muster zurückfallen. Und gleichzeitig hat es dazu geführt, dass dann eben man auch nicht richtig sicher war und auch natürlich klar, der Jedi, der dann, ich bin immer so schlecht mit Namen, wie war der Name nochmal?
Laiko,
oder? Genau,
ja.
Dass Laiko zum Beispiel dann auch eben genauso wie wir als Publikum da sitzt und sich denkt, oh, kann ich jetzt ihr vertrauen oder nicht? Ja, und das hat für mich funktioniert.
Ich glaube aber, wenn ich Laiko gewesen wäre, wäre ich zu dem Zeitpunkt dann schon längst abgehauen und hätte mir jetzt gedacht, fuck it, mir kann ja gar keiner helfen. mir wurde noch gesagt, der kannst du nicht vertrauen, dann werde ich von den Leuten verraten, die mir sagen, du kannst der anderen nicht vertrauen. Und dann stelle ich fest, okay, die Verratene wendet sich jetzt auch, ja, das ist womöglich auch ganz logisch, dann gegen ihre Verräter. Also ich bin eigentlich von düsteren Leuten umzingelt. Aber dann kommen sie ja.
Ich wollte sagen, es gibt ja diese kurze Aufnahme, da sitzt er ja da im Raumschiff und dann sagt ja eben die Kopfgeldjägerin, du kannst dir nicht vertrauen. Und dann gibt's so eine kurze Aufnahme von ihm, wo man sieht, wie er so denkt. Und dann habe ich mir auch gedacht, wahrscheinlich wird er sich aber in dem Moment auch gedacht haben, meine erste Reaktion war wie deine, dass ich gesagt habe, ja, jetzt ist der arme Junge so verwirrt, jetzt weiß der gar nicht mehr, wem er vertrauen soll. Aber wenn ich er wäre, würde ich halt einfach mich grundsätzlich fragen, ja, aber wer hat mir bisher geholfen? Wer hat mich gerettet, obwohl er es nicht musste? Wer hat also quasi zu mir gehalten und so weiter die ganze Zeit? Und da finde ich, sprechen dann Taten mehr als Worte. Und vor allen Dingen hat ja Ventus ihn auch nie belogen, zumindest nicht, soweit er das jetzt weiß. Und deswegen würde ich dann eher ihr vertrauen als eben der anderen Kopfgeldjägerin. Und das habe ich so das Gefühl gehabt, nur so ein bisschen durch seinen Kopf, ja. Also ja, es ist schwierig, aber bisher sprechen ihre Taten mehr als die Worte der anderen.
Okay, dann lassen wir das mal so als Fazit dann für dieses Ende der zweiten Folge so stehen. Dann in der letzten Folge von Ventress-Folgen gelangt sie ja endlich zu dem Planeten, wo sich der Pfad verborgen halten soll und trifft dann ja erstmal auf so einen alten Separatisten und seine Enkeltochter. Und ich würde sagen, dass dieses ganze Geschehen können wir nun relativ schnell wirklich zusammenfassen. Es stellt sich raus, die beiden da brauchen dringend Wasser, weil es ist ja ein karger Wüstenplanet. Wir haben ja noch nicht genug Wüstenplaneten in Star Wars. Und da gibt es so ein paar Räuber, die ihr Wasser immer klauen. Und ja, das mag jetzt irgendwie so, ich durchschaue ja sowieso alles nach dem Motto klingen, aber für mich war es doch wirklich schon relativ klar, spätestens, wenn da einer dieser Räuber die Maske abnimmt und man diese süße kleine froschähnliche Gesicht sieht, da dachte ich mir, das sind natürlich keine Bösen. Und das wird jetzt keine bösen Räuber. Und das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass die sich halt irgendwie einigen, dass das Wasser jedem gehören soll, dass es Allgemeingut ist und dass man sich deshalb nicht zu bekriegen braucht. Und der Alte ist noch in seinem Kriegswahn so ein bisschen drin gefangen. Das war für mich alles irgendwie schon, ja, doch recht vorhersehbar leider, ja, muss ich so sagen.
Aber da ging es ja nicht um die Story an sich, sondern da ging es darum, das war ja auch die Überschrift, von Kriegerin zu Krieger. Und da ging es einfach darum, dem Charakter Ventress einfach, einen Mehrwert, sage ich jetzt mal, zu geben mit dieser Geschichte. Denn da begegnen sich ja zwei Leute auf Augenhöhe, die beide auf der dunklen Seite der Macht gestanden haben oder auf einer bestimmten Seite eben im Krieg und die werden quasi gegeneinander gespiegelt. Also wie ist das Schicksal von Ventress dann jetzt bisher gewesen und wie ist das Schicksal eben von diesem ehemaligen Soldaten oder Anführer? Er war ja im weitesten Sinne auch eben Anführer, also Soldat gewesen.
Viele Medaillen in seinem Haus.
Genau. Deswegen vermute ich, der war nicht nur einfacher Fußballsoldat. Und
dafür gab es ja auch die Droiden.
Genau. Und nichtsdestotrotz wird uns da halt ganz deutlich gezeigt, wie es sein kann, wenn man eben sich verliert und nach dem Krieg dann eben nicht weiß, was man machen soll, weil man festhält an der dunklen Seite, während Ventress ja doch eine Entwicklung gemacht hat. Natürlich ist sie jetzt nicht super duper tolle, total gute Jedi, aber sie hat doch eine Entwicklung gemacht. Und das wird hier halt nochmal für das Publikum ganz, ganz deutlich gemacht. Und die Tatsache, dass sie dann eben einfach sagt, ja, du musst nicht ganz am Ende, als dann das ja auch geklärt wird, durch Diplomatie, ja, also eigentlich ja der Weg der Jedi, das ist ja das, was am Ende zur Lösung führt. Und das zeigt ja auch nochmal ganz deutlich, dass ja offensichtlich der Weg der dunklen Seite oder der Weg, den die beiden eben vorher begangen haben, nicht funktioniert. Und dass es für ihn auch nicht gut ist, wenn er daran festhält. Und dass er eben versuchen soll, das zu ändern. Er muss ja sich nicht um 180 Grad drehen, aber ein bisschen. Ja, sie sagt ja auch, vielleicht könnte er auch einfach reden. Also sie sagt ja nicht, er soll jetzt irgendwie plötzlich alles verändern. Und diese kleinen Babyschritte sozusagen, wo sie ihn jetzt auch ein bisschen mit hinstupst, das ist sozusagen der Beginn vielleicht einer Entwicklung, die sie schon hinter sich gebracht hat. Und das war für mich das Wichtige an dieser ganzen Geschichte. Also die Geschichte an sich, die ist eigentlich, ich sag mal, uninteressant. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja. Aber es geht hier eben darum, dass die Charaktere eben durch die gegenseitige Spiegelung für uns als Zuschauer nochmal greifbarer werden und auch tatsächlich die Veränderung in den Charakteren oder die Weiterentwicklung in den Charakteren.
Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Nur für mich war es so ein bisschen das, ich will es gar nicht so richtig Problem nennen, aber für mich war das eigentlich schon alles längst erzählt halt in The Clone Wars, auch in The Clone Wars, sag ich mal. Ich habe ja nun gesagt, in dem Buch wird das alles noch ein bisschen tiefgründiger behandelt, Ventress-Charakter, aber auch in The Clone Wars war es für mich eigentlich schon mehr oder weniger so, dass Ventress auserzählt wurde, weshalb ich mich dann auch so ein bisschen schwer damit getan habe, jetzt überhaupt nochmal was von ihr zu sehen. Ich hatte halt gehofft, wir kriegen nochmal eine ganz neue Facette von ihr zu Gesicht. Und hier war es für mich dann eigentlich schon recht auserzählt, auch dieser Trope, dass sie halt, dass sie den Krieg hinter sich lassen kann, aber jeder andere vielleicht nicht. Ja, gut. Das werden viele andere wahrscheinlich immer noch nicht getan haben, auch auf Seiten des dann jetzt Imperiums wahrscheinlich nicht. Also ich verstehe schon, was das aussagen sollte, aber das hat mich jetzt nur nicht so, hat mir nicht so was wirklich gegeben einfach, ja. Und
die
dann,
Frage ist aber da ja. Finde ich zum Beispiel jetzt den Unterschied zwischen dir und mir sehr gut, weil,
wir nehmen ja auch das erste möchte. Mal zusammen auf, muss man sagen.
Ja, aber
wir haben vorher noch nie geredet.
Ja, aber
also jetzt werden erstmal
möchte.
Die Fronten geklärt. Ja, red ruhig.
Nein, aber worauf ich hinaus möchte ist, diese Folge ist für alle die Zuschauer was, die eben nicht die Vorgeschichte Clone Wars kennen. Weil das hat für mich das war eine für mich der besten Folgen tatsächlich und das hat für mich funktioniert, wo du dann sagst, Mensch, das war doch eigentlich schon alles auserzählt und das brauche ich jetzt nicht nochmal und noch ein fünftes Mal vorgekaut oder so, habe ich dann da gesessen und habe mir gedacht, Mensch, finde ich gut, das zeigt mir tatsächlich nochmal genauer, mit welchem Charakter oder mit welcher Art von Charakter ich es jetzt hier eigentlich zu tun habe und ich hatte eben dieses Gefühl, dass es schon auserzählt war oder diese Müdigkeit, was diese Story angeht, gar nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch gedacht für Leute, die vielleicht über Ventress eben nicht so viel wissen.
Ja, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung.
Also
so.
Für beide quasi.
Und es endet dann ja damit, dass sie dann auch wirklich endlich mal den Pfad finden. Dann muss ich sagen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich dann in diesem Moment verwirrt sein sollte oder nicht. Wo sie dann sagt, ja, so mag sein, dass da Quinlan Voss ist mir aber egal, du, Laiko, auf dich kommt's an und jetzt dann verschwinde mit dem Pfad. Das fand ich doch irgendwie, ja, mit Hinblick auf den Anfang ist es dann nicht befremdlich, weil da entsagt sie Quinlan Voss ja schon recht deutlich, dann um wieder zurück ins Leben zu kommen. Dann frage ich mich aber, warum ging sie dann eigentlich wieder zurück ins Leben am Anfang? Dann dürfte ihre einzige Motivation ja gewesen sein, ich sollte anderen helfen, wie sie es hier ja auch tut. Also, ne, ich helfe dir, Laiko, und ich versuche anderen zu helfen, dass keiner mehr irgendwie leidet. Nicht so ganz Jedi-like, aber irgendwie doch so auf meine eigene Weise. Ja, wenn man das dann so als ihre Motivation vom Anfang sieht, weniger egoistisch zu sein vielleicht auch, es kommt jetzt nicht nur auf mich an und es kommt nicht auf meine eigene Liebesbeziehung an, sondern es kommt auch auf andere, viele andere Menschen in der Galaxis an, dann kann man das vielleicht so als dann neue Facette von Ventress Charakter vielleicht betrachten, die mir dann auch relativ gut gefällt. Ich bin mir halt nur nicht so ganz sicher, ob dieses Ende dann das so wirklich vermitteln sollte. Ich habe mich mit dem Ende ein bisschen schwer getan, dann eben auch, weil Laiko dann ja wieder zurückkehrt und dass sich alles so ein bisschen für mich angefühlt hat, wie einmal im Kreis gedreht.
Ja, also tatsächlich, was mir hier gefehlt hat, also ich habe es dann für mich, mir ging es ähnlich wie dir, ich habe es dann für mich tatsächlich so interpretiert, dass ich das Gefühl hatte, dass sie am Anfang eigentlich doch ihre alte Liebe quasi finden möchte, dass sie denkt, Mensch, und dann aber auf halbem Wege quasi sich daran erinnert, verdammt, eigentlich kann daraus nur Leid entstehen, denn ich werde wahrscheinlich nicht in der Lage sein, genauso mich dieser Beziehung wieder zu widmen wie vorher. Und so habe ich das interpretiert, dass sie also erst so ohne groß nachzudenken, was, es erlebt noch? Ja, sofort hin. Und dann aber auf halbem Weg, nachdem sie mal eine Nacht drüber geschlafen hat, kam dann quasi der Gedanke, ja verdammt, aber eigentlich kann diese spontane Entscheidung nicht stehen bleiben, weil es wird nicht funktionieren. Und da hätte ich mir tatsächlich einfach nur einen Halbsatz gewünscht. Das hätte auch schon gereicht. Ja, einfach einen kurzen Satz, dass sie vielleicht zu Laiko dann sagt, ja Mensch, ich komme nicht mit, das ist aussichtslos oder also irgend sowas, das hätte schon gereicht. Das 3 Wörter, ja. Und das, das fehlte mir. Und ich weiß nicht, ob das einfach rausgeschnitten worden ist oder ob das einfach für denjenigen, der die Story dann geschrieben hat oder für Filoni oder wem auch immer, dann einfach so klar gewesen ist. Aber das ist meine Art, das zu interpretieren.
Gut, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal auf die dann ja letzten. Das fühlt sich so an, als wären wir bei einem lang ersehnten Staffelfinale irgendwie angekommen. Aber dann eben auf die 3 Folgen zu sprechen, die sich um Cad Bane drehen. Und ich habe mir dann auch nochmal jetzt in Vorbereitung auf Tales of the Underworld und auch jetzt natürlich in Vorbereitung auf diesen Podcast mir nochmal so einige der Highlights von Cad Bane angesehen. Und dann zum Beispiel seine allererste Szene ist für mich einfach er ist für mich der coolste Kopfgeldjäger.
ja.
Noch über den Fetts und auch noch über, ja, wen gibt es da sonst noch so? Der Wookiee aus Boba Fett Serie, den fand ich auch noch ziemlich cool. Und dann gibt es noch so natürlich so ein paar andere hier, diese IG-Droiden und so. Aber egal, Cad Bane, würde ich sagen, stellt die alle in den Schatten mit seiner Aura, mit seiner Präsenz. Und er hat ja auch eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere dann in The Clone Wars. Also ich glaube, das allererste, was man, seine allererste Mission dreht sich ja darum, er wird von Darth Sidious, Kanzler Palpatine, damit beauftragt, einen Holochron aus dem Jedi-Tempel zu stehlen, was noch keiner vorher geschafft hat. Ihm gelingt es natürlich. Im weiteren Verlauf von The Clone Wars entführt er dann Jedi-Kinder oder machtsensitive Kinder auch für Darth Sidious dann und legt sich mehrmals mit den Jedi an und bricht aus dem Gefängnis aus in spektakulärer Weise. Also der Typ hat halt echt eine doch sehr beeindruckende kriminelle Vita. Und ja, ich fand den immer wirklich cool. Du stimmst mir doch hoffentlich jetzt zu, oder nicht? Sonst muss
ja,
ich leider.
Ja, absolut. Absolut. Er ist natürlich diese, klar, er, das ist ja absichtlich auch so aufgezogen, dass er ja diese Cowboy-Figur natürlich auch ist. Und der ist, ach, der ist einfach cool, das stimmt schon. Deswegen habe ich mich gefreut, dass wir tatsächlich dann auch von ihm mehr erfahren. Wobei ich tatsächlich dann jetzt aber zwischen dieser Folge und also der vorherigen Folge und dieser Folge, ich war kurz verwirrt, weil mir tatsächlich nicht klar war, dass wir jetzt einfach switchen. Also ich habe eigentlich gedacht, also ich hatte aus dem Trailer ja, war mir klar, dass wir auf jeden Fall noch über Bane eine Story kriegen. Und ich hatte aber gedacht, dass dann Bane's Story mit Ventress' Story in irgendeiner Form verknüpft ist. Ich meine, sie ist ja da auch eben im Kopfgeldjägermilieu irgendwie unterwegs. Und dann dachte ich, dass das irgendwie zusammengehört und dass sie sich jetzt aber dazu entschieden haben, eigentlich 2 komplett unabhängige Geschichten voneinander in einer Staffel zu erzählen, die halt beide im Grunde nur gemein haben, dass sie in der in Anführungszeichen Unterwelt spielen, was auch immer das jetzt sein soll. Das war, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also das ist, ich fand es ein bisschen verwirrend.
Aber das war ja eigentlich auch schon so der Fall bei den anderen, also bei Tales of the Jedi und bei Tales of the Empire. Die hatten ja auch.
Ja, wobei die da immer noch ein bisschen Anknüpfung. Ja, naja, also ich fand schon ein bisschen.
Ja, ich fand es nicht so wirklich. Also, aber egal. Jedenfalls.
Aber ich fand's super, also ja. Dass wir die Story, dass wir Story, eine Story von ihm bekommen, dass es dann tatsächlich die Origin-Story sein würde. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir kriegen halt, also von ihm gibt es ja 1000 Stories zu erzählen, ja. Und dass sie dann tatsächlich aber die Origin-Story auspacken, das hat mich überrascht.
Ja, das hat mich auch überrascht, weil, ich mir gar keine vorher hätte so richtig vorstellen können für Cad Bane einfach. Also der ist halt, der ändert sich ja auch nie. Der ist immer gleich, eiskalt, kennt überhaupt gar keine Skrupel, null. Toll, verschluckt. Also der kennt gar keine Skrupel. Und hier jetzt beginnt es ja in seinen jungen Jahren, wie er mit einem Kumpel, Gefährten seiner gleichen Spezies, den Duros, ja versucht auf der Straße zu überleben und Essensreste aus Mülleimern stiehlt und so weiter. Das fand ich schon wirklich nicht schlecht. Das ist, glaube ich, dann doch bezeichnender, als man denkt. Also irgendwo muss ja Kriminalität herkommen. Und ich glaube, ein Großteil von Kriminalität, von krimineller Energie stammt halt auch einfach aus Verzweiflung. Also die Leute würden ja nie stehlen, wenn sie genug hätten. So. Und ja, manche wollen natürlich noch mehr, als sie eigentlich haben. aber so ein Kind halt einfach nicht. Und wenn es halt so aufwächst, dann wird es halt auch nur in so einem Milieu, wenn es in so einem Milieu aufwächst, dann wird es sich da entsprechend auch so sozialisieren und dann ergibt das schon alles Sinn. Ja.
Mich hatte überrascht tatsächlich, ich will nur sagen, mich hatte überrascht, die Szene, die wir ja dann zu sehen bekommen, am Anfang ist ja eigentlich diese zwei Straßenkinder, die da eben unterwegs sind. Ich sag mal, einer grün, einer blau. Und
damit man sie auch unterscheiden kann. Ja.
Genau. Danke für diese Hilfe. Und dann ja aber tatsächlich eine Figur, von der ich dachte, es ist Cat Bane. Denn das Outfit und so weiter war ja haargenau das gleiche mit diesem Hut und so weiter. Und ich hatte halt gedacht, dass Cat Bane sich da quasi seine Gehilfen von der Straße halt wegklaut, was ja im Grunde auch genau die Story ist, die erzählt wird. Aber, dass dann quasi einer dieser Gehilfen, also einer dieser Kids, eigentlich Cat Bane ist, das wurde mir erst später in der Folge klar. Und das fand ich richtig gut. Und da sieht man ja aber auch, dass er diesen Look und alles, was damit zusammenhängt, nicht erfunden hat, sondern tatsächlich nachgeeifert hat seinem, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne Mentor, falls man da von einem Mentor überhaupt sprechen kann. Und das fand ich super. Also das war ein kleiner Twist, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
Ja, ich muss sagen, ich mochte das eigentlich auch, dieses Prinzip von, er lebt auf der Straße und wird halt in diese richtige kriminelle Unterwelt halt erst, muss er erst noch geschubst werden, so. Mit halt auch einer ziemlichen, Gnadenlosigkeit, dass er halt seinen Freund da im Stich lassen muss. In der zweiten Folge dann wird ja aber dann schon relativ klar gemacht, okay, der wird versuchen, so wirklich richtig in die Fußstapfen seines Mentors zu gehen und dann kriegt er ja seinen Hut, nachdem der Mentor, ich glaube Nero hieß er, da ums Leben kommt. Und dieser Moment, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem halten soll. Da gibt's, ich glaube, so einen ganz ähnlichen Moment gab's mal auch in Fluch der Karibik, ja, wo gezeigt wird in aller Ausführlichkeit, wie Jack Sparrow seinen Hut erhält. Da gibt es noch viele andere Beispiele, auch in Star Wars natürlich, in Solo, wie Han Solo seine Blasterpistole erhält und so weiter. Wie stehst du zu solchen Details, wenn bei ikonischen Figuren, und Cat Bane ist ja schon relativ ikonisch in The Clone Wars, gezeigt wird, wie sie dann so ihre einzelnen Gadgets und Eigenschaften und so all das Zeug so erhalten?
Eigentlich finde ich es gut. Also sowas gefällt mir immer. Ich finde es cool, wenn dann so Dinge eingestreut werden, wo man sich schon als Fan irgendwie seit Jahrzehnten fragt, wie ist der eigentlich zu gekommen oder warum hat er das und so. Und wenn das dann
erklärt wird. Ja, aber das habe ich nicht so richtig. Bei Cat Bane habe ich mich nie gefragt, wo hat er jetzt seinen Hut her?
Ja, aber wo hat er den ganzen Look her eigentlich? Das hat halt für das Universum funktioniert. Ich meine, es ist ja auch im Grunde Cowboy hier Outlaw und so weiter. Diese ganze Ästhetik wird ja bedient. Ich fand das gut. Das kann positiv und negativ sein. Das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn man das Gefühl hat, hier wird einem was erklärt, was man sich eben, wie gesagt, nicht gefragt hat. Oder es wird schlecht erklärt. Also wenn dann die Lösung irgendwie so eine ganz simple ist, wo man sich denkt, toll, das hättest du dir doch sparen können. Aber grundsätzlich finde ich es super, wenn solche Dinge erwähnt werden, kurz angesprochen werden oder nebenbei einfach erklärt werden. Also mir hat es gefallen.
Und dann verläuft es ja so weiter, dass sie dann wieder auf dem gleichen Planeten sind, wo Cat Bane, oder hieß er gar nicht Cat Bane auch als Kind, ne? Er hieß irgendwie Colby oder so.
Genau,
und dann kriegt er seinen neuen Namen von seiner kriminellen Familie da verpasst. Gott sei Dank, muss man sagen, weil wir würden jetzt irgendwie überall Fahndungsplakate aushängen in der Galaxis, die sagen, ja, wir suchen den berüchtigten Kopfgeldjäger Colby, der Verbrechen begangen hat, außerdem auch noch, oder sehr brutal ist. Ich weiß nicht, ob sich dann so viele, vielleicht doch, ja, das wirkt harmloser, das wirkt ungefährlicher, das wäre auch eine Taktik gewesen. Aber dann trifft er ja auf seinen alten Freund dort wieder. Er hat inzwischen auch selber eine Duros-Freundin innerhalb dieser Gang da bekommen und ist nun scharf auf Rache, um den Tod seines Mentors dort zu rächen, weil dieses Schiff wurde ja irgendwie dann, ich nehme mal an, wurde das richtig erklärt? Das Schiff wurde wohl abgeschossen von dem dort ansässigen Marshall oder so? Irgendwie so. Und dann stellt er fest, okay, mein alter Freund hat sich aber auch auf die Seite der Polizei geschlagen. Wir sind komplett unterschiedliche Wege gegangen. Das fand ich eigentlich auch schon mal einen schönen Ansatz. Das hat erstmal schon Spannungen, Zwistigkeiten, hat das erstmal so angeteasert. Das mochte ich. Und dann.
Vor allen Dingen, weil ja auch die Geschichte der Trennung der beiden ja so dramatisch war. Also diese endgültige Entscheidung auch zwischen, folge ich eben jetzt der anderen Truppe oder gehe ich in die Verhaftung rein, weil der andere ist ja verhaftet worden. Das ist ja, war ja sehr dramatisch alles.
Ja, und man kann sich das dann wahrscheinlich auch relativ gut erklären, dass ihn das so traumatisiert hat, irgendwie dieses Ereignis, wo ja auch dieser eine etwas beleibtere Typ da ums Leben kam, dass ihn das so traumatisiert hat, dass er gesagt hat, okay, damit will ich überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und er blieb dann halt, ja, das macht Sinn alles so, ne, dass er ganz anders sozialisiert wurde und sich dann halt auf die Seite der Gerechtigkeit geschlagen hat, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Problem ist nur, jetzt holt ihn seine Vergangenheit wieder ein, beide treffen wieder aufeinander und Cad Bane fordert den dort ansässigen Marshall zum Kampf heraus, was ich aber auch eine geile Szenerie fand dann, wenn diese ganze Straße da, diese ganzen Läden so brennen und es sieht schon so richtig nach Gefahr und nach richtiger düsterer Unterwelt schon aus, auch wenn es jetzt dann in dem Fall hell beleuchtet war, aber das hat echt, finde ich, gut Stimmung gegeben, allgemein. Den Look der Serie, dem kann man eigentlich gar nichts vorwerfen. So, ne, also das ist...
Nein.
Wirklich richtig gutes Animationsniveau. Und wie es sich dann für so einen Cowboy oder bösen Cowboy gehört, kommt es dann ja zum Standoff zwischen den beiden. Der dauert relativ kurz. Cad Bane gelingt es, den Marshall niederzustrecken und dann wird er aber auch schon verhaftet. Von den ganzen Polizeidroiden wird er umstellt und seine Freundin verrät ihn dann. Er soll seine Waffe, wobei, da muss ich jetzt wirklich zugeben, so die Einzelheiten kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Wie das da mit der Freundin verlief, was genau sie jetzt getan hat, um ihn zu verraten.
Sie hat ihm seine Waffe, also die beiden stehen sich gegenüber im Duell, also der Marshall und Bane. Und der Marshall ist sein Freund, also die zwei Freunde, so. Und sie kniet neben ihm und dann sagt sie, nein, schießt nicht. Und dann möchte ja aber Bane das durchziehen, während ja sein ehemaliger Freund sagt, wenn du jetzt gehst, dann vergessen wir alles. So. Und sie verrät ihn, indem sie Bane, weil sie ja direkt neben ihm kniet, seine Waffe aus dem Holster rauszieht und diese Waffe rüberschmeißt zu dem Freund. Das heißt, Bane ist dann waffenlos. Und, und damit hat sie ihn verraten. Und man ahnt aber schon, dass ihr noch irgendwas anderes auf dem Herzen liegt, man weiß aber nicht genau was. Also ich habe darauf gewartet, sie sah schon, sie wollte wohl zu einer Erklärung ansetzen und Bane unterbricht sie dann aber und sagt nur Verräter. Und damit ist diese Szene dann quasi durch, ja, weil sie hat ihn halt verraten, indem sie ihn waffenlos gemacht hat und damit bleibt ihr nichts anderes übrig, als sich zu stellen.
Du hast da jetzt schon was Schönes, einen schönen Subtext mit reingebracht, den ich so, ja, aber den ich so auch dann mit Hinblick auf das Ende von Cad Banes Arc jetzt so auch noch gar nicht richtig bedacht hatte. Denn die letzte Folge sieht dann ja so aus, dass er abermals auf diesen Planeten zurückkehrt, nachdem er ein paar Jahre dann im Gefängnis sitzen musste. Und sein Freund Nero ist dort mittlerweile dann auch zum Marshall aufgestiegen, also ist dann der Polizeichef. Und ja, sieht dort Banes alte Crew, Gangmitglieder rumstehen und denkt sich, ja, okay, der wird wohl auch wieder zurückkehren, um abermals seine Rache zu haben. Bane vergisst nicht, könnte man wohl so das zusammenfassen. Und es herrscht eine angespannte, aufgebrachte Stimmung schon mal, die sich dann ja auch in der ganzen Stadt so irgendwie so, es brodelt so, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, also da kriegen alle irgendwie sowas von mit, okay, wir haben zwar einen Sheriff, aber es könnte auch hier ein neuer Sheriff bald in der Stadt sein, der nicht wirklich auf der Seite der Gerechtigkeit steht. Und dann, wenn er endlich da ist, und ich muss auch sagen, ich finde seine Stimme, Cad Banes Stimme, ich weiß gerade nicht mehr hundertprozentig, wer ihn nochmal synchronisiert. Es könnte sein, dass es Corey Burton ist, der gleiche Mann, der auch Count Dooku in The Clone Wars und dann Tales of the Jedi seine Stimme gegeben hat, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich finde seine Stimme halt einfach auch extrem geil, dieses What's the situation? Na, ich kann es nicht so wirklich gut nachmachen. Das ist ja auch so ein bisschen mechanisch verfremdet irgendwie. Und dann kommt es abermals zum Standoff zwischen Nero und Cad Bane. Aber bei Nero hat sich ja einiges geändert. Er hat nun Cats Freundin, ich weiß gar nicht, ob ihr Name bekannt war, mir fällt da zumindest gerade nicht ein, sie hat er geheiratet und es gibt ein Kind. All das beeindruckt Cat Bane aber nicht so wirklich und ja, über kurz oder lang muss dann auch Nero dran glauben, ja.
Ich glaube, es war Ari, kann das sein? Ari, glaube ich?
Ja, ich glaube, so war es, ja. Und der Junge ist natürlich zu Recht völlig entsetzt. Erstmal nur ob der Erscheinung von Cat Bane, da kann ich ihm eigentlich auch nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Und dann natürlich total entsetzt über den Tod seines Vaters. Und auch Ari ist dann natürlich komplett entsetzt, dass ihr ehemaliger Freund jetzt ihren Mann getötet hat. Und man sieht so das allererste Mal ein bisschen Gefühl in Cat Bane. Und das fand ich an sich nicht schlecht. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das vollständig zu ihm passt. Ja, sag du mal am besten mal erstmal was dazu. Währenddessen kann ich mir noch so ein bisschen was dazu überlegen.
Ja, jetzt muss ich aber gerade nochmal, was hast du eben gesagt? Ich weiß nicht, ob ich das richtig, also du, was der, hä?
Was?
Dass sie, sie, ja, weil du hattest eben gerade gesagt, vielleicht habe ich es auch nur falsch gehört. Das meintest du eben, sie ist entsetzt, dass ihr Mann getötet wurde? Was? Hä?
Ja, wurde doch, oder nicht? Der ist doch tot.
Ja, aber wer ist denn sie?
Ari, sie hat doch den alten Freund Nero geheiratet.
Ja, nein, aber ich hatte das, aber er hat doch, also warte mal, jetzt müssen wir das mal kurz auseinanderklamüsern.
Ja, ich glaube auch.
Ich hatte doch, hat im Gespräch mit
Ruhig Blut. Ruhig
Bane, Blut. Ja, warte mal, im Gespräch mit Bane hat doch sein Freund zu ihm gesagt,
Nero?
Ja, er hat da, ja, er hat Ari geheiratet,
korrekt.
Aber sie ist gestorben.
Ja, aber das war doch nur eine Lüge, oder
ja,
nicht?
Am aber, Ende ist doch nein, aber ja, aber ganz ehrlich, ja. ich habe auch erst gedacht, es ist eine Lüge und war mir dann nicht ganz sicher, ich dachte auch erst, es ist eine Lüge, aber ich habe es dann so verstanden, dass die tatsächlich gestorben ist, weil warum sollte sonst er das Kind haben? Also warum ist das Kind dann
ja,
jetzt
das,
bei
das
ihr?
Ist ja, das ist ja das, worauf ich gerade noch hinaus wollte. Denn das ist aber jetzt interessant, dass sich da zwei ganz unterschiedliche Perspektiven doch aufzeigen von uns beiden. Für mich war dann die Frau, die dann da am Ende bei Neros Leiche ist, das war Ari, also Cat Banes
ja,
alte
aber das
Freundin.
Kann nicht Ari sein, weil die hat eine komplett andere Gesichtsform. Ich habe nämlich auch gedacht,
so,
das ist Ari.
So, und das habe ich aber, dann wohl falsch beachtet.
Ich weiß nicht, ob das war nämlich auch, ich habe genau das gleiche wie du auch gedacht. Der ist dann zu diesem Rat gegangen und dann hat er mit den dreien gesprochen. Und dann kam eben diese, ich sag mal, grüne Frau und dann dachte ich erst, ach, das ist bestimmt Ari. Aber wenn Ari ihn geheiratet hat, dann ist das bestimmt nicht die Art und Weise, wie die beiden miteinander reden. Also das tut mir leid, für ein Ehepaar ist das doch sehr, sehr kühl. Und außerdem hat sie eine komplett andere Gesichtsform, also total spitz auch und so. Und Entschuldigung, und auch selbst wenn man in die Zeit, die vergangen ist, damit einberechnet, glaube ich nicht, dass ich das so komplett ändern kann. Und da war ich mir halt nicht sicher. Also ich habe das so interpretiert, dass das eben eine gute Freundin ist und dass er in dem Moment, in dem er behauptet hat, dass Ari gestorben ist, nicht gelogen hat. Vor allen Dingen hat sich das für mich auch dann bestätigt, in dem Moment, in dem sie ja dann gekommen ist und den Jungen getröstet hat, dass sein Vater ja erschossen wurde. Und wenn es Ari gewesen wäre, dann hätte Bane da ganz anders reagiert.
Das sind
dann, also, weil er
gute
ist ja wegen
Argumente
Ari gekommen.
Für eine gute und stabile These. Doch. Ja.
Also das war tatsächlich ein bisschen verwirrend alles am Ende, weil natürlich die große Lösung, also ich weiß nicht, ob du darauf jetzt noch kommen wolltest, aber die große Lösung
ist ja.
Okay.
dass der Junge wohl Cat Banes Sohn ist.
Genau, dass wir vermuten, dass das eben Cat Banes Sohn ist, weil nämlich dieser letzte bezeichnende Satz, der natürlich aber auch nicht wirklich alles aussagt, ist, dass Bane ja sagt, du hast mir alles genommen, eben natürlich Ari, weil er in Ari wohl auch verliebt war, soweit ich das jetzt mal reininterpretiere. Das fand ich aus dem ersten Zusammentreffen von Ari und Bane auch nicht so deutlich, also dass die ein Paar waren oder so, oder also es war so ein bisschen Nichtsdestotrotz hat ja dann Bane gesagt, du hast mir alles genommen. Und daraufhin meinte ja dann eben, also während er im Sterben lag, meinte ja dann sein Freund, nicht alles. Und dann war halt dieser klassische Kameraschwenk vom Kindergesicht zum Erwachsenengesicht. Und da hat sich natürlich dann auch bestätigt, danke für die Farben. Ich hatte nämlich tatsächlich überlegt, als Isaac das erste Mal ins Bild kam, dass er war halt blau. Und dann habe ich gedacht, okay, Moment. Also, Ari war grün und er ist definitiv auch grün. Ich meine, vielleicht kann diese Alien-Spezies also quasi wahlweise blau oder grün kriegen, aber wenn wir nach den genetischen Regeln gehen, die wir von den Menschen kennen, dann wird es wahrscheinlich ein dominantes Gen geben und ein nicht dominantes Gen und offensichtlich ist das blaue Gen dominant.
Schwieriges Terrain. Also ich studiere Jura und habe von...
Das war alles das, was ich mir so dachte, als ich den
Biologie,
so sah.
Biologie naja, bin ich leider echt raus. So.
Das war, ich habe ja auch nur mein Laienwissen, aber das war das, was ich mir gedacht habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Also ganz ehrlich, ich habe halt nur gedacht, okay, das Kind ist blau, die Eltern sind grün, irgendwas stimmt da nicht. So, das war mein erster Gedanke. Und jetzt ergibt es insofern auch Sinn, wenn nämlich tatsächlich Bane der Vater ist, der ist ja auch blau. Also weißt du, dann ist sozusagen, wenn du einen grünen Elternteil und einen blauen Elternteil hast, dann wäre das 50-50. Ich meine, ganz ehrlich, menschliche Regeln auf ein Fantasy-Universum von Alien-Spezies anzusetzen, ist natürlich eigentlich Quatsch. Nichtsdestotrotz ist es aber ins Auge gefallen und ich glaube, das war eben auch Absicht. Und ja, und dann in dem Moment, in dem nämlich eben sein Freund das sagt, er kennt ja Bane, dass es vermeintlich sein Sohn ist. Und da fällt für wirklich nur eine Sekunde diese Maske, weil man dann plötzlich sieht, wie die Gesichtszüge, die ja doch sehr verhärtet sind, plötzlich weich werden, er einen Halbschritt auf das Kind zumacht, die Hand ausstreckt und das Kind dann aber quasi zurückweicht und ihm damit klar wird, dass dieser Pfad für ihn für immer verschlossen sein wird. Da gibt es auch kein Zurück. Er hat halt den Mann getötet, den das Kind als Vater ansieht und hat da gar keine Chance und deswegen zieht er sich auch zurück. Also das fand ich, das war doch schon sehr deutlich und da finde ich es aber auch sehr spannend, weil ja natürlich auch ein Kind zu haben, ihn angreifbar machen würde. Also das ist ja auch einfach eine Schwäche dann. Das, also vielleicht sind das auch alles so Dinge... die damit reinspielen.
Ich auch schon so ein bisschen fragen kann, weil Cad Bane ja wirklich, also wenn man sich den mal in The Clone Wars ansieht, dann ist der also wirklich doch fast auf einem Level von der Bösartigkeit mit Darth Sidious. Also der ist, der hilft ihm ja auch völlig bereitwillig, solange der Preis stimmt. Ist, glaube ich, eins seiner Zitate, die schon so ein bisschen im Kopf bleiben. I'll take on any job for the right price. Und dann kann man sich auch schon so ein bisschen fragen, würde er denn jetzt seinen Sohn vielleicht nicht erschießen und dafür sorgen, dass nichts von seiner Vergangenheit mehr noch erkenntlich ist für alle anderen, die ihn damit vielleicht irgendwie, die ihn irgendwie gegen ihn einsetzen könnten.
Vielleicht, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat.
Fällt mir gerade mal auf, es ist ja eigentlich ein totaler Kontrast zu seinem alten Kopfgeldjäger-Kollegen Jango Fett und dann seinem Sohn Boba Fett. Das wird mir jetzt erstmal wirklich bewusst, weil Jango war ja eigentlich ein wirklich guter Vater doch so. Also die hatten ja eine gute Vater-Sohn-Beziehung. Also ne, wie gut sie halt sein kann, wenn der Sohn eigentlich gar nicht wirklich der Sohn ist, sondern genetisches gleiches Material. Aber die sind ja ne, super gut miteinander ausgekommen, haben da gemeinsam mit der Slave One Obi-Wan Kenobi abgeschossen und Boba hatte da richtig seinen Spaß, bis es dann halt auf Geonosis sein unglückliches Ende nahm. Und Boba Fett war dann ja auch die ganze Zeit immer getrieben von Rache an dann den Jedi, ob dem Tod seines Vaters. Also das war dann ein starkes emotionales Band zwischen den beiden. Und hier dann mal den Kontrast zu sehen, also so ein Kind erreicht die Seele von Cad Bane einfach nicht so wirklich. Das macht,
ja,
das macht für eine
das,
Sekunde
aber,
was für ihn.
Ja,
das macht
ja.
für eine Sekunde was mit ihm, aber mehr auch nicht.
Aber ich glaube, ich habe es tatsächlich so interpretiert, du hast zwar recht, ja, dass da auch eine harte Schale quasi er sich zugelegt hat, aber ich glaube, er hätte nachgegeben, weil diese Spontanreaktion, dieses, ich sag mal in Anführungszeichen, weich werden, wenn die Situation nicht die gewesen wäre, die sie war, weil ihm war dann auch sofort klar, im gleichen Moment, in dem ihm klar wurde, das ist mein Sohn, ich möchte da vielleicht eine Beziehung haben, wurde ihm auch klar, das ist absolut unmöglich durch die Tat, die ich hier begangen habe, nämlich den Vater umgebracht. Und deswegen, glaube ich, zieht er sich dann wieder hinter seine Mauer zurück. Und ich habe auch nämlich gedacht, Mensch, ich hoffe, es geht jetzt nicht weiter, wie es immer weitergeht, dann rächt sich am Ende Ende der Sohn und dann ist das so eine Spirale und so. Aber ja.
Zumal wir können wir, glaube ich, auch dann so gesehen, spoilern für The Book of Boba Fett. Die Serie, die ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Da tritt Cad Bane ja dann zum ersten Mal in Live-Action, aber dann chronologisch gesehen zum letzten Mal auf, also voraussichtlich, da tritt er dann ja gegen Boba Fett an. Die beiden sollten ja auch in The Clone Wars schon mal sich gegenüberstellen, aber das haben wir ja schon dann am Anfang gesagt, diese paar Clone Wars Arc sollten dann ja nie das Licht der Welt erblicken, auch dann nicht dieser, wo Cad Bane und Boba Fett sich gegenüberstehen. Dann in The Book of Boba Fett kommt es ja zum Showdown zwischen den beiden, welchen Cad Bane nicht überlebt. Oder vielleicht doch. Man sieht ja in der letzten Einstellung, dass da irgendwie noch so ein paar Knöpfe an seiner Apparatur blinken. Und dann haben sich auch natürlich auch schon ein paar Fans gefragt, hat er denn das vielleicht nicht doch überlebt? Ich hoffe nicht, denn irgendwann muss auch mal Schluss sein mit Charakteren, egal wie cool sie sind. Und so gesehen würde ich sagen, habe ich durch dieses Gespräch jetzt mit dir tatsächlich diesen Arc um Cad Bane jetzt doch nochmal ein bisschen mehr wertschätzen können. Ich finde, auch mit Hinblick auf diese ganzen vielen, oder das sind doch einige Folgen in The Clone Wars, wo er auch sehr grausam gegenüber Kinder ist und sie entführt und so weiter, verdeutlicht das nochmal was und lässt ihn nicht, das hatte ich auch so ein bisschen als Sorge, dass er doch vielleicht irgendwie als doch eigentlich missverstandener Charakter hier dargestellt wird, das ja zum Glück nicht. Also es gibt schon einen Hintergrund, aber der rechtfertigt Cad Banes Handeln einfach nicht. Auch dann eben solche Kindesentführungen nicht. Also ich glaube, diesen Arc konnte ich jetzt doch schon ein bisschen mehr wertschätzen. Bei Asajj Ventress Arc, glaube ich, habe ich eigentlich schon alles so mehr oder weniger gewusst, was ihren Charakter angeht. Und das konnte mich jetzt dann nicht mehr so wirklich abholen. So würde ich das mal als Fazit für diese beiden Handlungsstränge formulieren. Und bevor wir uns dann vielleicht nochmal einen ganz kleinen Ausblick oder ein ganz kleines Fazit zu Dave Filoni und seinen Serien so allgemein widmen, magst du noch irgendwas jetzt zu dieser Storyline konkret sagen?
Ich finde gut, dass wir eine Origin Story bekommen haben und tatsächlich gefällt mir diese Origin Story auch. Ich war ein bisschen besorgt, weil Origin Stories ja Hit und Miss sein können. Da würde ich dich auch fragen, ob du das eigentlich gut fandst. Erstens, dass wir überhaupt eine Origin Story bekommen haben und zweitens, dass sie so sich abgespielt hat, wie sie dann uns gezeigt wurde.
Also ich hätte sie nicht zwingend gebraucht, muss ich wirklich sagen. Lieber ein
Solo-Abenteuer von Cad Bane gesehen, als jetzt diese Story.
Zum Beispiel, ja. Man muss ja auch sagen, wie auch schon Tales of the Jedi und Tales of the Empire, sind diese Folgen alle recht kurz. Also knappe Viertelstunde ungefähr. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, da was wirklich tiefergehendes oder verhältnismäßig tiefergehendes zu erzählen, was diese Charaktere angeht. Ich fand aber zum Beispiel bei Dooku haben sie es in Tales of the Jedi ganz wunderbar geschafft. Hier für mich nicht so ganz. Ich glaube, damit können wir es dann eigentlich belassen und uns dann vielleicht nochmal fragen, Dave Filoni ist in letzter Zeit wohl schwer beschäftigt. Er werkelt an seinem eigenen Film The Mandalorian und Grogu ist, glaube ich, schon abgedreht und soll dann, ich meine, nächstes Jahr in die Kinos kommen. Bei Ahsoka Staffel 2 ist er kräftig am Mitmachen, am Mitarbeiten, mitschreiben wahrscheinlich auch und drehen. Die nächste fortlaufende Animationsserie, die uns aus dem Star Wars-Bereich erwarten wird, stammt dann mal ausnahmsweise nicht direkt aus seiner Feder, sondern von einer seiner engsten Mitarbeiterinnen von The Clone Wars, nämlich Maul Shadowlord. Was dann wohl eine Geschichte sein dürfte, die sich auch oder vielleicht sogar noch viel mehr um die kriminelle Unterwelt von Star Wars drehen dürfte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch nochmal ein paar Auftritte von bekannten Charakteren zu sehen bekommen. Und ich glaube, Cad Bane und ja, es war schwänzlich da weniger, die ist ja nun dann mehr mit dem Pfad, also einer genau gegenteiligen Bewegung von Mauls kriminellen Syndikaten, verwandelt. Aber Cad Bane könnte ich mir da eigentlich noch relativ gut in diesem Milieu vorstellen und hätte auch eigentlich nichts dagegen, oder?
Ja, tatsächlich wäre ich neugierig auf beide Geschichten. Das waren diesmal tatsächlich zwei Abenteuer, wo mir auch beide sehr gut gefallen haben. Bei der letzten Staffel sozusagen oder Geschichtenerzählung, da war es für mich eher durchwachsen. Hier diesmal hat beides für mich gut funktioniert. Ich möchte noch erwähnen, dass mir tatsächlich auch wieder das Ganze optisch sehr gut gefallen hat. Vor allen Dingen bei Bane, finde ich, hat man sehr, sehr schön herausgearbeitet, wie er sozusagen vom naiven Babyface dann zu Bane, dem kaltblütigen Kopfgeldjäger gegangen ist. Vor allen Dingen sieht man das ganz besonders zwischen dem letzten Besuch und dem davor, weil davor hat er ja noch so ein bisschen so dieses sehr weiche, sehr runde Gesicht und dann wird er ja direkt beim letzten Besuch halt gezeigt, dann hat er diese Narben im Gesicht und dieses Verhärtete und Kantige. Also das ist das ist sehr, sehr schön herausgearbeitet worden. Auch die Effekte fand ich gut, wie zum Beispiel jetzt eben die Schwestern von Datomir, die dann in diesem grünen Licht quasi flackerten und so. Also es waren viele Dinge dabei, die mir sehr gut gefallen haben und also optisch rein von der ganzen Geschichte her. Das fand ich wirklich sehr schön. Und was war deine Frage? Ach so, ja, ich kann mir vorstellen, mehr zu sehen von ihnen, aber ich würde mir tatsächlich von beiden mehr wünschen. Das war diesmal für mich echt positiv mit dieser Animationsgeschichte.
Ja, ich bin, wie gesagt, ich glaube, ich habe ja nun schon alles wesentlich gesagt. Cad Bane's Story Arc weiß ich jetzt tatsächlich doch durch so ein paar Details, die wir herausgearbeitet haben, doch nochmal ein bisschen mehr zu schätzen. Und Asajj Ventress, ja, ich glaube, für Leute, die sie nur so ein bisschen kennen oder vielleicht auch ganz, ganz toll finden und aber wirklich ganz viel mehr noch von ihr sehen möchten, die können sich an diesen Folgen auch auf jeden Fall erfreuen. Gut. Ich glaube, damit haben wir alles wesentlich gesagt und es bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns das gerne wissen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr Tales of the Underworld fandet, so ihr denn die Folgen schon gesehen habt. Ihr dürft uns gerne auf Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen, wo ihr diesen Podcast hört, bewerten, folgen, einen netten Kommentar schreiben. Ihr dürft unsere Website tele-stammtisch.de mal auschecken, genauso wie unseren Community-Discord-Server, wo über Star Wars und alles Mögliche, jeder neue Film wird da exzessiv besprochen, jede News, die da reinflattert, wird heftig diskutiert und so weiter und so fort. Den Discord-Server solltet ihr auf jeden Fall mal auschecken. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, Britt-Marie, dass du die Zeit hattest. Und die Lust auch, mit mir das erste Mal aufzunehmen. Das hat echt Spaß gemacht.
Ja. Also in dem Sinne, hat mir sehr gut gefallen.
Danke, danke. Ich gebe mein Bestes. In dem Sinne, habt noch einen schönen 4. Mai. Nein, der Cast kommt ja gar nicht heute direkt raus. Der dürfte morgen am 5. Mai rauskommen. Also habt noch einen schönen Mai-Tag oder was auch immer gerade für einen Monat im Kalender ist. Habt noch einen schönen Tag. Und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.
Ciao.